Was würden Sie als Theaterregisseurin sagen, warum ist das Theater eine wichtige oder auch besondere Erfahrung für Menschen?
Ich finde es tatsächlich eins der authentischsten und so gegenwärtigsten Kulturereignisse. Also ähnlich wie ein Konzert erfasst es mich ja in einer direkten Begegnung mit den KünstlerInnen, die sich auf eine Bühne stellen und etwas präsentieren und das praktisch dem Publikum zum Dialog und zur Interaktion anbieten, darüber in ein Gespräch zu kommen. Und deswegen finde ich Theater eigentlich so einen gegenwärtigen Moment, der aber dann einfach weiterstrahlt danach und im Leben von jedem selbst weiter bearbeitet werden kann. Und das ist schon etwas sehr Besonderes, weil ich nicht danach alleine gelassen werde damit, wie nach einem Film, der vorbei ist oder so, wo ich praktisch für mich bleibe, sondern ich habe die Chance, mich mit meinem Theater, wo ich dann auch wieder hingehen kann, immer wieder und weiter auseinanderzusetzen. Das mag ich an Theater sehr.
Und heute ist ja der internationale Welttheatertag. Was haben Sie als Theaterschaffende für einen Eindruck, welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat das Theater heute und wie hat sich das gegebenenfalls in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
Ja, das ist ja ganz witzig, weil es gibt ja genug Theorien von Soziologen, Kultursoziologen und Menschen, die die Gesellschaft beschreiben, die sagen, Theater kommt eigentlich im Alltag permanent vor. Also wir Menschen haben alle einen tiefen inneren Drang, ein Talent, uns in Situationen, in Theatralität hineinzuversetzen und Figuren zu spielen. Also wir strecken uns und machen uns groß, wenn wir jemanden beeindrucken wollen. Ja, wir machen uns klein, wenn wir nicht auffallen wollen. Also jeder Mensch spielt auch im Alltag Theater. Und wenn man das weiterzieht, dann kann man natürlich auch theatrale Momente einfach zum Beispiel in der Politik erleben. Ja, man kann Dramatik erleben bei einem Unfall. Also Theater ist praktisch was, was unmittelbar im Leben schon inkludiert ist für mich. Und was deswegen in der Korrespondenz, wenn wir es auf die Bühne bringen und dort Konflikte, Krisen, Fragen stellen und Sachen untersuchen, auch genauso sich sofort in der Gegenwart spiegeln kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht mehr allen Menschen gerade so zugänglich ist. Also ich glaube, dass Theater gerade sehr um seinen Stellenwert ringen muss, weil wir praktisch gegen große Unterhaltungsmaschinerien wie Musical-Theater oder auch Kino oder auch jetzt neue Streaming-Dienste natürlich unseren Platz suchen müssen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir uns in den lokalen Institutionen, also in den Stadttheatern, tatsächlich mit den Fragen, die die Menschen vor Ort beschäftigen können in der Kunst. Und das ist ein Stellenwert, der wieder viel mehr nach vorne treten muss und wo die Menschen merken müssen, okay, das ist eben nicht eine große Hollywood-Maschine, die Krisen allgemein beschreibt, sondern das ist unser Stadttheater. Und das kümmert sich tatsächlich genau um das, was mich gerade persönlich bewegt.
Und dazu kommt ja auch noch, dass wir gerade aus einer Pandemie kommen. Also es wurde ja in verschiedenen Medien schon viel darüber gesprochen. Theaterräume und Theaterhäuser, wie auch andere Kulturstätten, mussten während der Pandemie enorm ums Überleben kämpfen. Und während der Pandemie gab es einen Appell von Kulturschaffenden an die Politik mit der Message, dass Kultur systemrelevant ist. Würden Sie sagen, das stimmt? Und wenn ja, wieso?
Ja, die Frage ist tatsächlich, wie können wir uns über Werte verständigen in einer Gesellschaft und eine Gesellschaft, die sehr stark zu mir spricht über Werbung, ja, über politische Äußerungen. An welcher Stelle kriege ich praktisch einen Raum, in der ich mich nochmal anders über Fragen verständigen kann? Und da ist das Theater ja fast der einzige Ort, wo man eben krisenhafte Fragestellungen konsequenzfrei durchspielen kann und dann schauen kann, wie entwickelt sich etwas, wenn man sich so verhält und wie entwickelt sich etwas, wenn man nicht sich so verhält. Also das ist ja schon bei den alten Griechen einfach das Thema gewesen, dass man sagt, hey, da sitzt eine Gesellschaft einer Gesellschaftsfrage gegenüber und die wird dort ganz authentisch verhandelt und daraus werden Rückschlüsse gezogen und die kann man dann auch wieder anwenden auf eine gegenwärtige Gesellschaft. Und ich glaube, wir können Werte schaffen, wir können auch Teilhabe bieten, ich glaube, wir können uns über Werteverständigung Räume erobern und können damit natürlich in eine Gesellschaft hineinwirken und können schauen, ob wir ja damit mehr Mehrwert herstellen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil tatsächlich viel in unserer Gesellschaft ja nach einem Profitstreben ausgerichtet ist und gerade auch die Sprache durch die sozialen Medien gerade in so einem Begriff ist, sich völlig neu zu finden. Also die einen sprechen von Verrohung, die anderen sprechen von Sprachschwachsinn oder so. Aber dieses ständige Bewegen von Sprache ist ja auch Teil des Theaters. Also wir arbeiten mit der gegenwärtigen Sprache. Und das sind einfach Räume, finde ich, die man viel mehr nutzen könnte, um solche Fragen vielleicht verletzungsfreier durchzuspielen. Und das ist eine große Chance, finde ich.
passend vielleicht zu der Werteverständigung, über die Sie gerade gesprochen haben, ist ja die Botschaft des diesjährigen Welttheatertags: Kunst ist Frieden. Sie zelebriert das Einzigartige im Universellen und sie versteht Unterschiede als Stärken und lässt gleichzeitig die Grenzen dessen verschwimmen, was uns anders zu machen scheint. Sie stehe damit im Gegensatz zum Krieg, dessen Ziel die Bekämpfung von allem anderen und Fremden ist, so formulierte es der Literaturnobelpreisträger Jon Fosse. Er ist Botschafter zum Welttheatertag 2024 des International Theatre Institute, die weltweit größte Organisation für darstellende Künste ist und 1948 auf Initiative der UNESCO gegründet wurde. Nehmen Sie das Theater auch als eine Kunstform wahr, die tatsächlich das Potenzial hat, Frieden zu stiften?
Ja, ich habe tatsächlich gerade vor 2 Tagen, ich gucke mal beim Zähneputzen die Tagesschau, so um den Tag so abzuschließen und noch so mitzukriegen, was ist gerade los. Und da habe ich tatsächlich gerade so drüber nachgedacht, was eigentlich passieren würde, wenn diese ganzen Weltdiktatoren irgendwie mit 5 Jahren in einen Theaterclub eintreten würden und anfangen würden, ihre großen inneren Konflikte und Gelüste eigentlich in so einem künstlerischen Raum auszuleben, ja, wo ich so denke, also Putin könnte einen Krieg nach dem anderen durchspielen in der noch so krassesten Weise und er würde niemanden verletzen dabei. Und das klingt vielleicht ein bisschen simpel oder wie so ein kindlicher Gedanke, das war ja tatsächlich auch so einer beim Zähneputzen, aber ich habe so gedacht, wie würde sich die Welt denn verändern, wenn wir alle viel mehr Theater spielen würden und oder überhaupt, wenn wir viel mehr uns messen würden in spielerischen Auseinandersetzungen, als dann so lange wachsen zu müssen, bis wir sie real auf der Welt anzetteln. Und für mich wäre das ein ganz entspannter Planet, weil ich irgendwie das Gefühl hätte, jeder könnte sich wahnsinnig ausleben und könnte wahnsinnig viel in der theatralen Auseinandersetzung lassen und könnte dann anders in die Welt treten. Also ich glaube schon, dass Theater, also sowohl wenn man es spielt, als auch wenn man es erlebt und es ist sehr intensiv, eine Ventilwirkung hat und etwas verarbeiten kann. Ja, und das ist mir so durch den Kopf gegangen. Ja, und das wäre natürlich wünschenswert, dass man sagt, man konzentriert sich darauf, Konflikte minutiös zu inszenieren, aber bitte nicht in der Realität.
Und müsste dann dieses Theater als Ventilwirkung nicht viel stärker gefördert werden, wenn es diese Auswirkungen haben könnte, dass es mehr Frieden in der Welt gäbe?
Ja, das ist erstaunlich, ne? Weil die Frage ist eben, okay, wo bilden wir denn unser Wesen? Also woran erarbeiten wir uns unser Wesen, mit dem wir in die Gesellschaft treten und in der Gesellschaft wirken? Ja, und da gibt es natürlich die Religion, dann gibt es die Bildungsanstalten wie Schule oder so, aber die haben natürlich auch bestimmte Muster und bilden damit auch natürlich bestimmte Formen heraus. Und wo ist denn praktisch die Gefühls- oder die emotionale Bildungsstätte? Ja, und das könnte natürlich das Theater sein, wenn jetzt als dieses erkannt werden würde. Also auch in der Auseinandersetzung mit Literatur und anderen Künsten, mit Musik, mit Tanz, ja, mit Oper, die Frage eben wirklich, wenn dieser Raum erweitert wäre in der Gesellschaft, wenn er viel größer wäre, wenn wir hier zum Beispiel im Neuen Theater die Möglichkeit hätten, Spielgruppen für BürgerInnen zu eröffnen, die hier bei uns auch selber Theater spielen, ihre Themen auf die Bühnen bringen, ja, dann müssten wir natürlich eine viel größere Förderung haben, um sowas zu machen, aber da sehe ich tatsächlich gute Möglichkeiten und die Zukunft eines Stadttheaters, also sich zu öffnen, auch die Kunst praktisch für alle erfahrbar zu machen.
Laut einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung finden viele Menschen in Deutschland, dass die Theater erhalten und weiter öffentlich finanziert werden sollten. Aber ein beträchtlicher Teil der Menschen war tatsächlich erst selten selbst im Theater. Jede 10. Person gab sogar an, noch nie im Theater gewesen zu sein. Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach und wie könnte man Theater zu einem niedrigschwelligeren Ort machen?
Naja, einmal ist es so, dass wir feststellen, also wenn die Menschen nicht als Kinder oder Jugendliche praktisch über die Schule meistens zum ersten Mal ins Theater gehen, dann dauert es sehr, sehr lange, bevor sie dann das allererste Mal selbstständig im Erwachsenenalter ins Theater kommen. Also da ist es dann so, dass also die nächste Phase, wo man vielleicht die Chance hat, sie ins Theater zu locken, ist die Studierendenphase. Und wenn man das verpasst hat, dann ist es schon fast schwer, Theater noch als Freizeitkultur zu etablieren, ja, habe ich das Gefühl. Und ich finde, das Wichtigste ist ja, dass man Theater einmal preiswert, zweitens auch niedrigschwellig anbietet, dass jeder den Zugang hat und auch mit dem Theater zu den Leuten geht. Also was ich ganz wichtig finde, ist eigentlich, dass wir nicht in unseren Theaterräumen bleiben, sondern dass wir mit den einfachen Ansätzen von Theater auch rausgehen in die Stadt, in die Gegenwart, in die Räume, wo die Menschen sind und dort das Theater hinbringen und dort im Prinzip kleine Fäden spannen, ja, die sich dann zu einem großen Netzwerk ausbilden. Weil Theater ist ja nicht nur was in einer Bühne stattfindet, sondern es ist ja auch, dass Künstler eine Stadt beleben. Es ist auch, dass einfach immer wieder internationale Künstler in eine Stadt kommen auch, ja, die nicht dann hier leben, aber die zum Beispiel eine Kultur mitbringen, die man plötzlich nahegebracht bekommt. Also wir haben zum Beispiel internationale Gastspiele jetzt etabliert, weil wir das ganz wichtig finden, dass wir in Halle auch den Menschen Kunst zeigen, wie sie in Dänemark stattfindet oder wie in Osteuropa Theater gemacht wird. Also das ist zum Beispiel auch ein toller Austauschort. Also da kommt einem die Welt nahe. Und natürlich bräuchten wir viel mehr Förderung, um das mehr anzubieten. Das ist klar. Aber unabhängig davon ist der Stellenwert des Theaters gerade wirklich so in der Gesellschaft, dass wir sehr um unsere Existenz kämpfen müssen, weil wir tatsächlich gerade überhaupt nicht die Finanzierungen haben, mit denen wir so arbeiten könnten, wie wir es gerne wollen würden. Klar.
Ja, darauf sollte auch meine nächste Frage abzielen. Theater sind ja meistens von öffentlichen Mitteln abhängig und stehen damit auch in Abhängigkeit zur Lokalpolitik. Was für Gefahren birgt diese Abhängigkeit, also sowohl für die künstlerischen Inhalte als auch für die Theaterschaffenden selbst?
Ja, natürlich damit eine Abhängigkeit erstmal von der Expertise der Politik. Also es ist natürlich total wichtig, dass eine städtische Politik sich auch erstmal den Wert des Theaters, dass sie sich dessen bewusst ist, weil der Wert des Theaters sich eben nicht nur aus Einnahmen generiert, sondern einfach ein großer Mehrwert dadurch entsteht, dass zum Beispiel ein Schauspielensemble in eine Stadt hineinwirkt. Also die machen ja mehr, als dass sie hier auf der Bühne spielen. Die machen Spielclubs mit Kindern, die treten im Literaturhaus auf, die sind bei Benefizveranstaltungen präsent, ne? Also die äußern sich in bestimmten Diskursen. Also so eine Theaterkultur, die gestaltet die Stadt mit. Und das ist oft etwas, was erstmal nicht im ersten Augenmerk ist, sondern im ersten Augenmerk wird immer sehr gerne so auf die Zahlen geguckt. Und ein Theater, was sich selbst trägt, also das muss König der Löwen spielen 24/7 und kann sich wirklich nicht so sehr mit experimentell künstlerischen Prozessen auseinandersetzen. Ne? Und da muss man natürlich sagen, ja, hier wird eigentlich eine Art von kultureller und vielleicht auch moralischer Bildung gefördert, dass einfach man dafür auch einen Ort hat und Theater ist ein Bildungsort und deswegen ist diese Förderung total wichtig und gut und der Mehrwert entsteht vielleicht nicht sichtbar in einem Zahlenschema, aber an ganz anderen Stellen in einer Stadt.
Seit der MeToo-Debatte gerät mehr und mehr in den Blick, wie sehr patriarchale Machtstrukturen in das Geschehen in den Theaterhäusern eingreifen, gerade hinter den Kulissen. Es wurden sehr viele Fälle von sexuellem Missbrauch, Nötigung oder auch Mobbing, Diskriminierung und Machtmissbrauch im Allgemeinen bekannt. Im Zuge dessen wird auch besonders die hohe Männerquote in den höheren Hierarchieebenen in den Theaterbetrieben angeprangert. Und auch wenn diese Missstände gesellschaftliche Gesamtzustände sind, scheinen diese gerade im Theater wie auch im Filmkontext nochmal besonders ausgeprägt oder präsent zu sein. Wie nehmen Sie persönlich das Klima diesbezüglich in der Theaterlandschaft wahr und hat sich da vielleicht was verändert in den letzten Jahren nach diesen Outcalls?
Also es hat sich auf jeden Fall ein großes Bewusstsein gebildet und es ist auch ein riesiger Unterschied, dass es mittlerweile Stellen gibt, an die man sich wenden kann und dass man überhaupt gehört wird, wenn es doch zu solchen Fällen kommt. Man muss gar nicht darüber reden, also wir hatten gerade wieder in jüngster Zeit einige Fälle, einfach regelmäßig gibt es immer noch Fälle, aber es hat sich insofern schon verändert, dass man überhaupt dagegen vorgehen kann, dass man überhaupt für seine eigene Situation etwas tun kann. Ich glaube, im Grunde wurde ja auch an vielen Stellen immer wieder beschrieben, es ist natürlich auch eine Machtanhäufung auf bestimmten Positionen in den Theaterbetrieben. Das ist ein strukturelles Problem. Das hat man in anderen Bereichen ganz genauso. Aber im Theater natürlich, wo wir mit unserer Persönlichkeit versuchen, Kreativität zu schöpfen, sind wir natürlich sehr angreifbar. Wir sind sensible, verletzliche Wesen und wir arbeiten immer mit uns selbst. Also das heißt, wir sind natürlich ganz anders angreifbar in diesem System. Und da müsste man schon strukturellen Ausgleich schaffen, auch langfristig. Also mal weg von diesem Generalintendantenmodell, der alles bestimmt von der Kunst bis zum letzten Vertrag, hin zu einer ausgeglicheneren Theaterleitung, wo sich diese Macht einfach auf vielen Schultern verteilt und wo Entscheidungsprozesse auch anders getroffen werden als mit dem Ansatz des kongenialen einzigen Genies, was die Kunst steuert und alle anderen dienen ihm. Das ist ja auch so ein veraltetes Bild des Künstlers, was da einfach noch mit rein strahlt und da gibt es jetzt schon sehr deutliche, auch strukturelle Neuerungen und wir sind so ein bisschen aufgebrochen und auf dem Weg, würde ich sagen, also ähnlich wie jetzt hier meine Kollegin Mille-Maria Datzgert und ich, die wir hier als Doppelleitung, sie als künstlerische Leiterin, ich als stellvertretende künstlerische Leiterin, so ein Haus programmatisch und auch inhaltlich leiten, dass wir versuchen, Prozesse zu initialisieren, in denen Entscheidungen einfach anders getroffen werden. Und das ist jetzt in so einer Art Probephase, würde ich fast sagen. Also wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt.
Als abschließende Frage können wir vielleicht noch mal einen Blick nach vorne wagen. Gesellschaftlich, aber auch technologisch befindet sich ja gerade einiges im Umbruch. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft des Theaters vor?
Ja, also einmal natürlich weiter im klassischen Sinne als ein Schauspiel-Sprechtheater. Also da hoffe ich sehr, dass das einfach nicht aus der Mode fällt und dass es weiter darum gehen wird, dass Schauspieler Situationen spielen, die mich interessieren, mich mitnehmen auf eine Reise, in eine Geschichte reinziehen und mich das erleben lassen, ganz authentisch, ganz nah dran und ganz lebendig. Und gleichzeitig gibt es natürlich jetzt Entwicklungen auch unter anderem durch Corona, dass auch in den Theatern ganz andere Formen und Techniken einziehen. Also es ist ja schon seit Jahrzehnten der Film mit in die Theaterbühne ein. Ja, wir haben Live-Hörspiele mittlerweile. Also die Genres werden vielfältiger, die in Bühnen präsentiert werden. Und das Theater geht auch raus. Also das Theater kommt zu dir nach Hause über digitale Wege oder es zieht in deinem Stadtteil ein. Also ich glaube, das Theater eigentlich gerade die Chance hat, sich wieder sehr aufzufächern und viele Mittel und Wege zu finden, sich neu zu erfinden, was es ja auch immer wieder gemacht hat. Ne? Also Theater ist ja immer in der Krise. So ist ja der klassische Zustand, in dem sich Theater immer befindet. Aber ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und wir haben jetzt zum Beispiel hier als nächstes ein Gastspiel mit einer KI, wo eine Spielerin mit einer KI spielt, damit eine Geschichte von Hans-Christian Andersen erzählt und das ist so jetzt gerade so in der Versuchsanordnung, würde ich sagen, wohin sich das Theater dann noch entwickeln kann.